grüße recht herzlich zum zweiten Vortrag der Vormittagssektion. Ich freue mich, Ihnen Herrn Dr. Thorsten Schäuble vorstellen zu dürfen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin und hat sich über Zeit und Bewusstsein bei Augustinus, Kant und Husserl promoviert. Ein Aufsatz, der nächstes Jahr in den Husserl Studies erscheint, beschäftigt sich mit dem Thema Wahrheit als methodisches Problem der phänomenologischen Deskription. Und heute wird er zum Geist-Gehirn-Problem aus phänomenologischer Sicht sprechen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte im Folgenden den Versuch unternehmen, das Gehirn-Geist-Problem mit phänomenologischen Mitteln zu behandeln. Zu diesem Zweck werde ich mein Augenmerk auf die Phänomene von Körper und Geist richten und deren Verhältnis zueinander beschreiben. Dabei wird sich zeigen, dass sowohl naturale wie mentale Phänomene durch zwei weitere Phänomene bedingt sind, die weder der Kategorie des Körpers noch der des Geistes zugeordnet werden können, nämlich Bewusstsein und Leib. Erst die Berücksichtigung dieser Momente, so meine These, ermöglicht eine Reformulierung der traditionellen Körper-Geist-Problematik. Es lassen sich, um dies gleich vorweg anzumerken, mehrere Grundirrtümer in der gegenwärtigen Debatte um das Verhältnis von Gehirn und Geist identifizieren, deren Aufdeckung und Beseitigung eine notwendige Voraussetzung für eine sachangemessene Behandlung des Gehirn-Geist-Problems ist. Ich habe das jetzt etwas polemisch zugespitzt, aber das ist nur Mittel zum Zweck. Es geht mir einfach darum, meine eigene Position schärfer herausarbeiten zu können. Erstens, Bewusstsein ist ein privater Weltinnenraum, eine Art geheimer Kammer im Kopf, die räumlich von der Außenwelt geschieden ist und daher nur über mentale Repräsentationen dieser Außenwelt verfügt. Dagegen möchte ich Bewusstsein als Präsenz von Welt exponieren. Und zwar nicht einer Welt von mentalen Repräsentationen, sondern der empirischen Welt. Allerdings wird sich die empirische Welt als untrennbares Korrelat leiblicher Wahrnehmungsvollzüge erweisen. Zweitens. Man könnte den ersten Irrtum auch so formulieren. Bewusstsein und Welt bezeichnen verschiedene Seinssphären, wobei das Bewusstsein entweder von der Welt der Körper völlig getrennt existiert oder als unräumliche Größe ein Produkt des Gehirns ist. Dagegen möchte ich betonen, dass Bewusstsein ganz wesentlich die Präsenz räumlicher Erscheinungen ist. Und vor allem ist es die Präsenz des eigenen Leibes. Drittens. Bewusstsein und Geist bezeichnen dasselbe. Sie sind eins. Dagegen möchte ich im Anschluss an Husserl zeigen, dass Bewusstsein eine temporale Strukturform aller Gegebenheiten darstellt und von den mentalen Akten begrifflich streng zu scheiden ist, die freilich nur in dieser Form erlebnismäßig zur Gegebenheit kommen können. Das Bewusstsein ist also nicht mit Geist oder Reflexionstätigkeiten oder Formen des Wissens gleichzusetzen, sondern Bewusstsein ist viel fundamentaler die temporale Gegebenheitsweise von Welt und Geist im Sinne mentaler Akte oder mit Kant gesprochen, die Anschauungsform der Zeit. Viertens, der Leib ist der Körper oder zumindest die subjektive Gegebenheitsweise des Körpers. In Wahrheit ist der Leib nicht der Körper und er ist auch nicht die subjektive Gegebenheit des Körpers. Vielmehr sind der eigene Körper, aber auch alle anderen Körper, leibliche Phänomene, insofern der Leib unser eigentliches Wahrnehmungsorgan ist. Dies gilt es nun zu zeigen. Ziel wird dabei sein, zu einer Neuformulierung des Gehirn-Geist-Problems zu gelangen, aber auch einen Fortschritt in der Sache zu erzielen. Durch Descartes' substanzielle Trennung von Körper und Geist ist das Leib-Seele-Problem zu einem Dauerthema der neuzeitlichen Philosophie avanciert und es nimmt einen zentralen Platz in den philosophischen Gegenwartsdebatten ein. Trotz vehementer Kritik am psychophysischen Dualismus, vor allem von naturalistischer Seite, wird dieses Problem jedoch bis heute im Rahmen des kartesischen Paradigmas diskutiert, insofern an der Substantialität der Natur zumeist festgehalten und lediglich nach der ontologischen Stellung mentaler Phänomene gefragt wird. Trotz zahlreicher Versuche, mentale Phänomene zu naturalisieren, ist der dualistische Ansatz als solcher mitnichten überwunden. Erst der vorausgesetzte Dualismus lässt eine naturalistisch-monistische Antwort als sinnvolle Problemlösung erscheinen. Denn ohne vorherige Ansetzung einer naturalen und einer mentalen Sphäre gäbe es überhaupt kein Leib-Seele-Problem. Im Folgenden will ich demgegenüber zeigen, dass die kartesische Problemstellung selbst fragwürdig ist. Zu diesem Zweck wird die Frage nach dem Verhältnis von Körper und Geist, Gehirn und Bewusstsein zunächst durch die Frage substituiert, in welchem Verhältnis stehen die Phänomene von Körper und Geist anschaulich zueinander. Phänomene im strengen Sinne sind nun aber dadurch ausgezeichnet, dass sie immer notwendig jemandem erscheinen oder gegeben sind. Dies bedeutet zugleich, dass sowohl Körper wie Geist, also mentale Phänomene, selbst bereits Tatsachen des Bewusstseins sind, insofern sie als aktuelle Präsenzen eben präsent sind. Statt Bewusstsein können wir hier daher auch mit Husserl von lebendiger Gegenwart oder mit Kant von Anschauung sprechen. Alles, was uns als Gegenstand gegeben werden soll, muss uns in der Anschauung gegeben werden, heißt es schon bei Kant im § 13 der Prolegomena. Bewusstsein oder Anschauung, dies gilt es nachdrücklich zu betonen, ist aber kein Weltinnenraum, nicht Psyche, nicht Mind, sondern die Präsenz von Welt und damit auch von Natur und Geist. So jedenfalls ist uns unser Bewusstsein selbst gegeben, nämlich als Bewusstsein von Geist und Welt. Wer dieses Urphänomen übersieht oder überspringt, der gerät auf metaphysische Abwege. Er wird Körper und Geist zu eigenständigen Seinsregionen hypostasieren und schlimmstenfalls alles Geistige wegzureduzieren versuchen. Diesen Irrweg ist die analytische Philosophie des Geistes gegangen. Der dort weit verbreitete Naturalismus als philosophische Position ist daher schlicht schlechte Metaphysik. Körper und Geist sind zunächst einmal unmittelbar erlebte Gegebenheiten. Nur weil Körper und Geist anschauliche Phänomene sind, können sie zum Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung gemacht werden. Und nur deshalb kann philosophisch sinnvoll nach ihrem Verhältnis gefragt werden. Reflektiert man auf das Verhältnis von Körper und Geist, dann fallen mehrere Dinge auf. Bewusstsein als intentionale Präsenz von Präsenten ist phänomenal und daher auch begrifflich von mentalen Phänomenen zu unterscheiden. Versteht man unter mentalen Phänomenen beispielsweise Denkakte, Schlussfolgerungen, propositionale Einstellungen, Imaginationen etc., dann ist Bewusstsein als Präsenz mentaler wie naturaler Phänomene gerade kein mentales Phänomen. Bewusstsein ist nicht Geist, genauso wenig wie es Natur ist. Abgesehen davon, dass Körper und Geist anschauliche Gegebenheiten sind, scheinen sie tatsächlich in gar keiner direkten kausalen Beziehung zueinander zu stehen. Ihre einzige Beziehung ist die der Kopräsenz. Alle naturalen Phänomene erweisen sich bei näherer Betrachtung als Korrelate eines gegliederten Wahrnehmungsorgans, nämlich des eigenen Leibes. Der Leib als Medium der Außenwelt ist aber weder selbst ein Körperding, noch ist er ein mentales Phänomen. Hieraus folgt, dass die klassische Frage nach dem Verhältnis von Körper und Geist zwei fundamentale Phänomene unberücksichtigt lässt, die in dieser Dichotomie nicht aufgehen. Bewusstsein und Leib gehören weder der Kategorie des Körpers noch der des Geistes an. Bewusstsein ist die Präsenz von Körper und Geist, der Leib aber ist die notwendige Möglichkeitsbedingung dafür, dass überhaupt Welt im Sinne von Umwelt, Natur oder Kulturwelt erscheinen kann. Der Leib ist ein Wahrnehmungsorgan, bedeutet, es gibt kein Gesehenes, Gehörtes, Getastetes etc. ohne ein Sehen, Hören oder Tasten. Die sinnlichen Korrelate der leiblichen Kinästhesen sind an sich auch keine Dinge, sondern räumliche Erscheinungsweisen und Erscheinungsreihen, die wir als bestimmte Dinge oder Personen auffassen. Ein und dasselbe kann sich potenziell in unendlichen Erscheinungen darstellen. Es ist klar, dass es diese Erscheinungsmannigfaltigkeiten nicht auch unabhängig von ihrem leiblichen Wahrgenommenwerden gibt. Bezogen auf den eigenen Körper heißt das, dass der eigene Leib nicht die vermeintlich subjektive Gegebenheitsweise des Körpers darstellt, sondern umgekehrt, dass der Leib das an sich des Körpers ist oder zumindest diesem bedingend zugrunde liegt. Der Körper ist dagegen, rein sinnlich betrachtet, nichts anderes als eine Erscheinungsreihe, die auftritt, wenn der Leib sich selbst betrachtet oder betastet. Der Körper ist so gesehen eine Selbstobjektivation des Leibes. Insofern nun all die Wahrnehmungskorrelate des leiblichen Wahrnehmens zum Leib dazugehören, entpuppt sich der Leib als gleichsam dialektisches, nicht ambiges Phänomen. Er ist die korrelative Einheit von Leib und Umwelt. Es bietet sich daher an, einen engeren und einen weiteren Leibbegriff zu unterscheiden, die folgendermaßen zusammenhängen. Der Leib im weiteren Sinne ist die Einheit von Leib im engeren Sinne und Umwelt. Der Leib ist dabei eine unmittelbare, also unvermittelte Gegebenheit. Er ist uns als gestalthafte Ganzheit gegeben, als Ort aller Affekte und Emotionen, und er ist Organ, also Werkzeug im ursprünglichen Sinne. Er ist Urzeug und insofern zumeist im Modus der Zuhandenheit gegeben, mit dem wir wahrnehmen, handeln, herstellen, arbeiten und sprechen. Der Leib ist zugleich eine permanente Gegebenheit des anschaulichen Bewusstseins, der zu einem vorhandenen wird, wenn er zu stören anfängt oder aufdringlich wird, etwa bei Hunger und Durst, bei Lähmung, Schmerz oder sonstigen Dysfunktionalitäten. Als Wahrnehmungsorgan ist der Leib aber immer schon Weltleib, Medium der Welt bzw. der Ort ihres Erscheinens. Dabei erscheint die Welt freilich nicht im Leib, schon gar nicht im Kopf, sondern als Umwelt, als unabtrennbares Korrelat des Leibes im engeren Sinne. Halten wir fest, Leib im engeren Sinne, Umwelt, Körper und Geist sind Tatsachen des Bewusstseins, wobei aber zwischen Leib im engeren Sinne und Geist, abgesehen von ihrer Kopräsenz, kein unmittelbarer Nexus zu erkennen ist. Weder lässt sich beobachten, dass mentale Phänomene aus dem Leib hervorgehen, noch dass der Leib oder Leibesbewegungen direkt aus geistigen Phänomenen emanieren. Entweder handelt es sich daher bei vermeintlich psychophysischen Interaktionen um einen bloßen Schein, oder es lässt sich ein Missing Link ausfindig machen, das zwischen Körper bzw. Leib und Geist vermittelt. Im ersten Fall hätten wir einen phänomenalen Parallelismus zu konstatieren, im zweiten Fall aber ergäbe sich die Möglichkeit, von einer vermittelten Interaktion zu sprechen. Wenn jedoch der Körper eine Repräsentation des Leibes ist, die nur durch leibliche Selbstwahrnehmung zustande kommt, dann kann eigentlich nicht mehr von einem Körper-Geist-Problem gesprochen werden, sondern nur noch von einem Leib-Geist-Problem, insofern ja der Körper als Repräsentation des Leibes ontologisch unselbstständig ist. Andererseits wird das Körper-Geist-Problem heute zumeist spezieller als Gehirn-Geist-Problem diskutiert. Das Problem, das sich hieraus für unsere Überlegung ergibt, besteht darin, dass es kein leibliches Korrelat des Gehirns gibt. Nichtsdestotrotz gilt für das Gehirn das Gleiche wie für den ganzen Körper. Er ist als potenzielles Wahrnehmungsphänomen eine leiblich bedingte Erscheinung und eine Tatsache des Bewusstseins. Deshalb kann es nicht seinerseits Bedingung oder Ursache von Leib und Bewusstsein sein. Demgegenüber stellt sich jedoch die Frage, wenn der Körper die Repräsentation des Leibes ist, wen oder was repräsentiert dann das Gehirn? Die These, die ich diesbezüglich vertreten möchte, lautet: Das Gehirn ist die Erscheinung meines Ich, das selbst zwar nicht direkt erscheint, also keine Tatsache des Bewusstseins ist, aber doch indirekt aufgewiesen werden kann. Das holistische Weltbewusstsein ist nämlich keine bloße Ansammlung von vielerlei Präsenten, sondern es lässt sich ein zweifacher Bezug der Inhalte des sinnlichen Bewusstseins auf das Ich feststellen. Erstens, die lebendige Gegenwart besitzt ein affektives Relief. Dies bedeutet, dass mir die Phänomene nicht gleichgültig gegenüberstehen, sondern mich zum Aufmerksamkeitswechsel, zur genauen Betrachtung oder zur praktischen Betätigung etc. motivieren. Dies wäre undenkbar, gäbe es nicht mich, der gereizt oder affiziert wird und der daher nicht mit den geistigen Akten oder mit dem Bewusstsein identifiziert werden kann. Affektion ist eine zweistellige Relation, etwas affiziert immer etwas. Zweitens, alle räumlichen Phänomene stehen zudem in einer bestimmten perspektivischen Beziehung zu mir. Sie sind konzentrisch um mich als dem eigentlichen Nullpunkt der Orientierung, dem Absoluten hier, angeordnet. Das gilt nicht nur von den mundanen Gegebenheiten, sondern auch von meinen Leibregionen selbst. Der Kopfschmerz ist mir beispielsweise näher als der Schmerz im Fuß. Das Ich muss daher dort sein, wo das Zentrum der konzentrisch angeordneten Phänomene liegt, im Leibkopf, da, wo von außen betrachtet das Gehirn erscheint. Das Ich, nicht das Gehirn, ist daher das eigentliche Subjekt des Bewusstseins. Es wird beständig von allen anschaulichen Gegebenheiten affiziert und reagiert hierauf mit Attention, Deliberation und leiblicher Aktion, wobei seine Reaktionen selbst wieder phänomenal erscheinen und daher wiederum affektive Kraft entfalten können. Das Ich verbindet die leiblichen und mentalen Phänomene kausal miteinander. Es selbst ist jedoch kein Teil des Bewusstseins, sondern es hat Bewusstsein. Daher können seine Beschaffenheiten, seine Charaktereigenschaften auch nicht direkt empirisch erfasst, sondern nur indirekt aus seinen Reaktionen erschlossen werden. Im Sinne operari sequitur esse. Die Frage, wie das Gehirn bzw. neuronale Prozesse Geist und Bewusstsein hervorbringt, erweist sich so gesehen als falsch gestellt. Wie alle naturalen Phänomene ist das Gehirn eine leiblich bedingte Erscheinungsreihe, die naturkausal völlig impotent ist. Und dies würde auch aus einem zu Ende gedachten Naturalismus folgen, wie der Philosoph und Gehirnforscher Gerhard Roth gezeigt hat. Wenn alle bewussten Gegebenheiten zerebral bedingt sind, dann gilt das auch für das empirische Gehirn. Auch dieses ist ein bloßes Konstrukt. Im Unterschied zu Roth unterlege ich dem empirischen Gehirn aber nicht ein intelligibles Gehirn, sondern ein Ich, dessen Existenz ich glaube, phänomenologisch aufgewiesen zu haben und das wir selbst sind. Unsere Betrachtungen haben also ergeben, dass der Mensch weder einfach ein lebender Wahrnehmer und denkender Körper noch eine Einheit aus zwei Substanzen ist. Er ist vielmehr ein denkendes, wahrnehmendes, imaginierendes Ich, das über ein holistisches Weltbewusstsein und einen erscheinenden Leib verfügt, mittels dessen es handeln und sich als körperliches Wesen in der Welt erfahren kann. Ich, großgeschrieben Bewusstsein, Leib, Körper, Umwelt und geistige Akte, sind Momente des ganzheitlichen Phänomens unseres Bewussten in der Weltseins, das nicht als Teil ganzes Verhältnis missdeutet werden darf, in dem Sinne, dass Bewusstsein, Leib und Ich nicht Teile der Welt sind. Die Außenwelt ist vielmehr ein Teil unseres Selbst, weil unser Leib und vermittels diesem auch unser Bewusstsein welthaltig sind. Bewusstsein ist nicht in der Welt, sondern Präsenz von Welt. Wenn man fragt, was ist aber dieses Bewusstsein, das immer schon Bewusstsein von Umwelt, dem eigenen Leib und geistigen Akten ist, dann muss man auf das Thema der Zeitlichkeit rekurrieren. Bewusstsein im Sinne einer unmittelbaren Präsenz von Selbst und Welt ist eine rein sinnliche oder auch nicht begriffliche Größe oder Struktur, die dadurch zustande kommt, dass beständig neue Urimpressionen auftauchen, die dann kontinuierlich retiniert werden. Ein Hauptinhalt unseres Bewusstseins ist aber der Leib, weshalb auch die leiblichen Urimpressionen ein wesentliches genetisches Prinzip der Bewusstseinsgenerierung sind. Die leiblichen Urimpressionen, wie alle Urimpressionen überhaupt, sind im Bewusstsein als einem System temporaler Gegebenheitsweisen vorgegeben und nicht selbst durch das Bewusstsein konstituiert. In Wahrheit konstituiert oder agiert das Bewusstsein nämlich überhaupt nicht. Das Bewusstsein ist nicht nur kein Weltinnenraum, sondern es ist auch kein Akteur. Als System temporaler Gegebenheitsweisen vollbringt das Bewusstsein rein passiv und zwar durch seine bloße Existenz und damit gleichsam von selbst die anschauliche Gegebenheit oder Bewusstheit oder Präsenz seiner Inhalte. Verdeutlichen wir uns die Strukturgenese des Bewusstseins noch einmal an einer Skizze. Dargestellt wird hier die fortlaufende Genese des Bewusstseins, wobei hier zusätzlich der Übergang von einem Nichtbewussten in einen bewussten Zustand dargestellt wird. Faktisch ist Bewusstsein immer schon als Strukturganzheit konstituiert und nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel Erwachen aus einer Vollnarkose, muss Bewusstsein neu generiert werden. J1 bis J4 symbolisieren die fließende Jetztfolge, der urimpressionales Sein und lebendige Gegenwart unterstehen. Alles, was es gibt, gibt es nur im aktuellen Jetzt. Bewusstsein als lebendige Gegenwart existiert daher nur momentan transitorisch in einem unausgedehnten Moment. Daher muss es seine eigene Vergangenheit und die seiner Inhalte in jedem neuen Jetzt vergegenwärtigen. Dies ist dadurch möglich, dass permanent neue Urimpressionen auftreten, die eben gewesene Bewusstseinsphase retiniert wird, die selbst alle vorhergehenden Phasen retentional enthält. Jedem J, JX, ist daher eine momentane Phase der lebendigen Gegenwart zugeordnet. Man sieht, dass sich durch die retentionale Iteration eine feste Struktur herausbildet, durch die die Inhalte gleichsam fließen. Dies ist jedoch nur eine bildliche Rede, denn die einzige Aktivität, die stattfindet, ist das Retinieren und das passive Auftreten von Urimpressionen. Bewusstsein, lebendige Gegenwart, Uranschauung, meint alles dasselbe, gibt es daher selbst nur als Phasenfolge. Wobei aber alle vorhergehenden Phasen dank der Retention in jeder neuen Phase aufbewahrt sind und erinnert werden. In jedem Moment haben wir ein lebendiges, präreflexives Bewusstsein unseres selbstzeitlichen Erlebens von irgendwelchen Ereignissen oder Tätigkeiten und genau darin zeigt sich, dass Bewusstsein als Erlebnisstrom zugleich und wesenhaft Bewusstsein dieses Stromes ist. Insofern ist die lebendige Gegenwart ein präreflexives, unbegriffliches Selbstbewusstsein. Bewusstsein ist somit beides, stehend und strömend. Als sich durch das Retinieren von Urempfindungen herausbildende feste Struktur von Gegebenheitsweisen seiner Inhalte, ist es bleibend. Als Selbstdimmung fluens unterworfen, ist es vergehend und durch das Retinieren kommt es sich selbst als Phasenfolge zu Bewusstsein, also als Bewusstseinsfluss. Und da jede Bewusstseinsphase, in dem sie das ganze vergangene und vergehende Bewusstsein widerspiegelt, auch die Inhalte dieser Bewusstseinsphasen in ihrer Zeitlichkeit zur Erscheinung bringt, so erscheint auch der Gegenstand als zeitlich orientiert auf ein je neues Jetzt. Bewusstsein als lebendige Gegenwart ist ein präreflexives Selbstbewusstsein. Es ist das reine Erleben auch aller geistigen Akte, aller propositionalen Gehalte, aber auch des eigenen Leibes, der Leibesbewegungen einschließlich aller kinästhetischen Vollzüge sowie der durch den Leib erscheinenden Welt. Wir können auch sagen, Bewusstsein ist als Anschauungsform der Zeit die Zeitform oder die temporale Gegebenheitsweise von Leib, Körper und geistigen Akten. Bewusstsein ist formal, aber nicht material mit seinen Inhalten identisch. Sowohl der welthaltige Leib als auch alle geistigen Phänomene sind in der temporalen Strukturform gegeben. Zwischen Form und Inhalt besteht keinerlei kausale Beziehung. Doch wie sieht es mit den Inhalten selbst aus? Stehen mentale und somatische Phänomene möglicherweise doch in kausalen Abhängigkeiten? Können geistige Phänomene wie Entschlüsse oder Wünsche den Körper beeinflussen? Und ist der Körper bzw. das Gehirn die Bedingung oder die Ursache geistiger Phänomene? Die sogenannte geistige Kausalität ist in Wahrheit eine durch das affizierbare bzw. motivierbare Ich, das eigentliche Subjekt des Bewusstseins, vermittelte. Das Ich oder Ich kann mich durch die Affizionen meines Bewusstseins, durch Gedanken, Denken bestimmen. Und diese gedankliche Bestimmung führt möglicherweise zu Leibesbewegungen, also zu Handlungen, die zugleich von außen als durch die leiblich vermittelte Wahrnehmung, als Körperbewegungen oder leiblich getätigte Sprechakte erscheinen. Zwischen Geist und Körper besteht somit keine direkte Verbindung, sondern diese ist über das Ich gegeben. Das aber nur dadurch affiziert werden kann, weil es ein sinnliches Selbst, sinnliches Bewusstsein seines Denkens hat. Unmittelbar bewegt wird dabei nur der Leib, während der Körper, wie gesagt, eine Selbstobjektivation des Leibes darstellt. Leib verhält sich zur Körper wie das Original zu seiner Erscheinung. Der Leib verursacht nicht die erscheinenden Körperbewegungen, sondern er repräsentiert nur seine eigenen Bewegungen als körperliche Bewegungen. Wenn nun das Ich das an sich des Gehirns ist und sich zu diesem wie ein Ding an sich zu seiner Erscheinung verhält, dann folgt hieraus, dass das Gehirn nicht der Verursacher der Urimpressionen sein kann. Bei den mentalen Phänomenen ist die Ursache das Ich. In Bezug auf den Leib, den Körper und der Welt kann man nur spekulieren, was die wahren Ursachen ihrer Gegebenheit sind. Aber geht man davon aus, dass die Welt die Erscheinung oder Repräsentation einer transphänomenalen Welt ist, dann wird man als die eigentliche Ursache dieser Phänomene transphänomenale Entitäten annehmen müssen. Dies ist jedoch keineswegs abwegig oder rein spekulativ. Gerade die Erfahrung anderer Subjekte zeigt, dass diese sich primär körperlich, nämlich als Leibkörper, als körperlicher Ausdruck, Gestik, Mimik, Sprechakte und als körperliche Handlung für mich darstellen. Ihr Leib und ihr leibliches Empfinden ist mir dagegen originär genauso wenig gegeben wie ihr Denken und Vorstellen. Der Leib des anderen ist für mich ein Ding an sich, eine transphänomenale Größe im strengen Sinne. Er ist mir nur als Körper gegeben. Und diese absolute Transzendenz ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt als verschiedene Subjekte erfahren können. Würde ich die Leibhand des anderen spüren, dann würde ich glauben, es sei meine Hand. An sich ist der andere für mich, und umgekehrt gilt das natürlich auch, eine echte bewusstseinstranszendente Größe, die sich mir bewusstseinsmäßig sozusagen als beseelter Körper oder als Leibkörper darstellt. Alles Körperliche ist aber etwas, was mir, meinem Leib und meinem Bewusstsein angehört. So hat auch der Hirnforscher es beim empirischen Gehirn nur mit einer Repräsentation zu tun, die Tatsache seines Bewusstseins ist und damit ihm und nicht seinem Patienten zugehört. An sich ist das empirische Gehirn ein anderes Ich. Damit ein anderer mir als anderer begegnen kann, muss er sich in meinem Bewusstsein als Körpererscheinung in einer Umwelt repräsentieren. An sich ist er aber keine Repräsentation, sondern eben anderer. Wie sind dann aber, so ist zu fragen, die beeindruckenden Korrelationen zwischen Gehirn und Geist verständlich zu machen, die ja gerade die Evidenzbasis für den naturalistischen Glauben sind, das Gehirn sei Subjekt und Urheber von Geist und Bewusstsein? Die Antwort oder meine Antwort ist, Korrelationen lassen sich zweiseitig interpretieren. Hat man erst einmal gezeigt, dass das Gehirn eine bloße Tatsache des Bewusstseins ist, dann ist dasjenige die Ursache aller mentalen Phänomene, möglicherweise aller Phänomene überhaupt, was durch das Gehirn repräsentiert wird, nämlich das Ich. Es ist daher auch nicht so, dass die Hitze des Feuers Schmerzempfindungen in meinem Finger verursacht, wenn ich diesen dem Feuer zu sehr nähere. Auch das Feuer ist nur eine Tatsache des Bewusstseins, ein Wahrnehmungsgehalt, der nicht wiederum die Ursache seiner selbst sein kann. Geht man davon aus, dass die Feuererscheinung eine bewusstseinstranszendente Ursache hat, dann ist es diese transphänomenale Größe, die für diese Schmerzempfindung kausal verantwortlich ist. Dieser Vorgang ist für uns jedoch nicht erfahrbar, weshalb wir glauben, das Feuer selbst sei ein Ding an sich und die Ursache der Schmerzempfindung. Erscheinungen sind eben keine Dinge an sich. Die Naturerscheinung steht untereinander in keiner kausalen, sondern nur einer temporalen Beziehung der Sukzession, wie Hume und Kant ganz richtig gesehen haben. Wir sind es daher, die aufgrund von Regelmäßigkeiten kausale Beziehungen in die phänomenale Welt hineininterpretieren. Die einzige Kausalität der Erscheinungen, sowohl der naturalen wie der mentalen, ist ihre Motivationskausalität, die allerdings das Ich voraussetzt, das den Phänomenen die Kraft zu wirken erteilt und diese allererst zu potenziellen Motiven macht. Motive sind daher reine Gelegenheitsursachen. Sie bestimmen nur, wie sich das Ich zu einem bestimmten Zeitpunkt handeln oder reagierend äußert. Aber das eigentliche Handlungsobjekt, der Täter seiner Taten, ist das Ich, ich selbst. Weder der Körper als Ganzer noch das empirische Gehirn im Besonderen verursachen oder bedingen also das Bewusstsein oder die mentalen Phänomene. Körper und Gehirn sind selbst bereits Tatsachen des Bewusstseins, die Leib und Ich repräsentieren, ohne mit ihnen identisch zu sein. Wie weit bin ich mit der Zeit?
Wir hätten jetzt noch 14 Minuten
Diskussion. Dann höre ich hier einfach mal auf.
Okay.
Dann haben wir ein bisschen mehr Diskussion.
Ja,
vielen Dank.
Spannend.